Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Das ist jetzt schon die 6. Ausgabe mittlerweile, zu der wir euch begrüßen dürfen. Und nachdem wir in der letzten Ausgabe ein bisschen uns mit den Gegnern beschäftigt haben, der 49ers, soll es jetzt in den nächsten Abend inklusive dieser darum gehen, dass wir uns ein bisschen genauer mit den 49ers beschäftigen. Und da haben wir die Ausgaben aufgeteilt, einmal in Offense, einmal in Defense. Heute soll es um die Offense gehen und da haben wir uns auch einen prominenten Gast an die Seite geholt. Ich weiß nicht, die meisten von Ihnen, von euch werden ihn kennen, aus The Zone, Kommentator, als Buchautor, als Boxautor und natürlich durch seinen eigenen Podcast Downset Talk. Die Rede ist von Adrian Franke. Hallo Adrian, schön, dass du da bist.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Jo, dann bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die Offense der 49ers, das werde ich gleich auch noch einmal genauer erklären, wie wir da vorgehen, sind seit unserer letzten Aufnahme, ja, ist nicht viel passiert, sage ich mal, aber eine Meldung ist dann doch reingeflattert, über die wir noch kurz reden wollen. Und zwar hat Kicker Robbie Gould doch ziemlich überraschend seinen Vertrag bei den 49ers langfristig verlängert. Ich glaube, erstmal auf 2 Jahre. Ausgelegter Vertrag, 10,5 Millionen garantiert. Dann können es, glaube ich, bis zu 4 Jahre werden, dann bis zu 19 Millionen. Was sagst du dazu, Adrian? Ich weiß nicht, was du allgemein von Kickern hältst, Kicker draften, Verträge verlängern.
Ja, es ist natürlich eine Position, wo es einfach eine wahnsinnige Inkonstanz gibt, glaube ich, muss man so sagen. Es gibt diese 2, 3 Ausnahmen. Justin Tucker natürlich bei den Ravens ist so einer. Aber selbst bei Kickern, die über Jahre wirklich gut waren, also wenn wir einen Mason Crosby zum Beispiel anschauen, haben wir das immer wieder gesehen, dass du plötzlich in so ein Loch fallen kannst. Und das liegt einfach an der Position. Ich glaube, jeder von den Jungs kannst du nachts um 2 wecken und der schießt aus 40, 50 Yards das Field Goal relativ sicher. Es ist halt eine Kopfsache. Und deswegen kann man eben auch in diese Löcher reinfallen und dann kommt man da nicht mehr so richtig vielleicht raus, wenn es blöd läuft. Deswegen ist es immer ein Risiko, einen Kicker über 2 Jahre garantiert zu binden. Ich habe den Vertrag auch so aufgefasst, wie du es gerade gesagt hast. Also ich glaube, nächstes Jahr sind es auch nochmal 5 Millionen oder sowas in die Richtung, die ihm sicher zustehen. Das heißt, an die 2 Jahre binden sich die 49ers. Das ist immer ein Risiko. Robbie Gould war ja auch mal ein Free Agent. Der war ja auch mal bei seinem ehemaligen Team bei den Bears nicht mehr gewollt, so wie ich jetzt die Verhandlungen verfolgt habe, und da hast du wahrscheinlich mehr mitgekriegt, aber mein Eindruck war, er wollte halt eigentlich zurück nach Chicago, er wohnt ja auch noch in der Offseason da, hat seine Familie vermutlich da, ein Freundeskreis, soziales Umfeld, alles, und die 49ers mussten halt letztlich finanziell nochmal ein bisschen nachlegen, um ihm dann San Francisco schmackhafter zu machen.
Ja, also ich glaube auch, so habe ich das auch aufgefasst. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt. Also die Summe ist natürlich hoch und auch 2 Jahre garantiert ist natürlich auch, ja. Ich meine, ist glaube ich auch 36 schon. Ist ja auch nicht ganz ohne, wenn da mal was muskulär oder so passiert. Aber insgesamt hätte ich gedacht, dass es vielleicht doch noch, was das Gesamtvolumen angeht, etwas höher ist. Ich glaube, er ist jetzt nicht mal der Bestbezahlteste der Liga. Ich glaube, es ist immer noch Justin Tucker.
Kann gut sein, ja.
Daher, ich denke, insgesamt ist es in Ordnung. Ich sage, funktionierende Special Teams hat auch immer was. Man redet ja meistens nur drüber, wenn es nicht funktioniert. Insgesamt bin ich aber auch der Meinung, dass es ein bisschen viel Geld ist. Aber man wird sehen, ob es sich auszahlt oder nicht. Jetzt haben sie ihm die Wertschätzung gezeigt und ich denke, dass es dann auch erstmal gut ist, dass das Thema beendet ist. Jo. Nächstes Thema, ganz kurz, da haben uns auch via Twitter über den NEG-Account ein paar Fragen erreicht. Nick Bosa, unser Second Overall Pick, beziehungsweise der erste Pick der 49ers dieses Drafts, der hat ja seinen Vertrag noch nicht unterzeichnet. Ich glaube, Quinn Williams auch noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Was sagst du, sollte da auch in Anbetracht dessen, dass sein Bruder da damals ja eine kleine Show abgezogen hat, sollte man da langsam beunruhigt werden, weil das Camp steht ja auch kurz bevor?
Ja, ich glaube, ich meine, Debo Samuel hat auch noch nicht unterschrieben. Nee, auch nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, genau. Was natürlich interessant ist, weil die beide von der gleichen Agentur vertreten werden. Das heißt, man kann da schon relativ klar eine Tendenz erkennen, wo der Wind herweht. Das Problem bei diesen Rookie-Vertragsgeschichten ist ja nicht das Gehalt selbst. Das ist ja relativ durch den Draft-Slot relativ klar eigentlich festgelegt. Das Problem ist ja eigentlich fast immer entweder wann der Cashflow stattfindet, also wann das sowieso garantierte Geld dann tatsächlich auch überwiesen wird, oder eben wie es so mit Offset-Language aussieht. Also Offset-Language ist für die Top-Picks ist ja im Draft das Gehalt über die 4 Jahre komplett garantiert. Und selbst wenn er entlassen wird, bei der Offset Language geht es eben darum, was passiert, wenn er während dieser 4 Jahre entlassen wird, was ja wirklich relativ selten vorkommt, und dann anderswo unterschreibt. Also zum Beispiel, sagen wir, ein Spieler wird entlassen, hat noch 3 Millionen Dollar auf seinem Vertrag und überschreibt dann anderswo für 1,5 Millionen. Wenn er dann die Offset Language in seinem Vertrag hat, und die meisten Teams setzen das inzwischen durch, dann müsste das ursprüngliche Team eben statt den 3 Millionen, die noch garantiert werden, nur die Differenz, also 1,5 Millionen, bezahlen. Sprich, der Spieler bekommt weniger Geld dadurch und das Team selbst hat theoretisch eine gewisse Absicherung, falls sich ein hoher Draftpick als Bust entpuppt. Und um solche Details geht es dann eben zwischen den Agenturen und dem Team. Und dass es jetzt 2 Spieler von der gleichen Agentur beim gleichen Team sind, ist natürlich erstmal, oder zeigt schon relativ klar, was da los ist. Dass es die beiden Bosas sind, glaube ich, ist dann auch kein Zufall. Also ich würde es zumindest nicht überraschen, wenn im Endeffekt da noch ein bisschen, wenn ich das noch ein bisschen ziehen könnte. Genauso wenig aber würde es mich überraschen, wenn der, ich glaube, die 49ers starten am Freitag, meine ich, in ihr Training Camp, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn er dann irgendwie am Samstag seinen Vertrag unterschreibt. Also das ist für so eine Situation komplett in der Luft, was man aber wirklich auch sagen muss, und das wisst ihr ja selbst auch ganz genau, die 49ers haben gute Verhandlungsverantwortliche, was Verträge angeht. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass das Team der Part in den Verhandlungen sein wird, der da letztlich irgendwie dann Zugeständnisse macht.
Ja, das Problem an der Stelle ist eben auch, ich meine, wenn sogar wir wissen, dass da ganz gute Leute am Tisch sitzen bei den 49ers, wird das die Agentur wahrscheinlich auch wissen. Wir hoffen natürlich, dass es so früh wie möglich passiert, weil man will die Spieler ja auch letztendlich spielen sehen. Es ist ja dann niemand mitgeholfen, wenn die dann irgendwie aussitzen, vor allem als Rookies. Das hilft ja niemandem. Ja. Ich glaube, letztes Jahr war es auch so, mit Lynchy hat dann der damalige First Pick der 49ers, glaube an 9 ist der gegangen. Der hat auch, glaube ich, am Tag des Training Camps oder so unterschrieben, als das losging. Also irgendwie, ich glaube, so langsam sollte es passieren, aber ich glaube, beunruhigen sollte man sich davon nicht lassen. Und einfach mal gucken, wie sich die Situation ausspielt. Wenn sie dann in Woche 1 wirklich nicht auf dem Platz stehen sollten, dann glaube ich, wird es ernst. Aber wir hoffen natürlich, dass es dazu nicht kommt.
Ja.
Jo, dann haben wir das abgehakt. Dann wollen wir zum eigentlichen Thema unserer Aufnahme heute kommen. Und zwar hatten wir uns überlegt, einfach mal ein bisschen über die Offense der 49ers zu quatschen. Genauer gesagt, ein bisschen mal die Positionen genauer anzuschauen, was da für Spielermaterial rumläuft bei den 49ers. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan jetzt in der Offseason. Zwar nicht so viel wie in der Defense, aber dennoch genug Stoff, um darüber zu quatschen. Ja, und ich denke, wir hangeln uns da mal so von Positionsgruppe zu Positionsgruppe. Und zwar hatte ich als erstes hier die Offensive Line auf dem Papier stehen. Die ist jetzt ja schon ein bisschen länger zusammen, ein bisschen eingespielter, sage ich mal. Was hältst du insgesamt von der Line der 49ers? Was denkst du, wozu die in der Lage sind im nächsten Jahr? Kann da noch ein großer Sprung vielleicht auch kommen zu letztem Jahr, oder?
Also ist für mich ehrlicherweise ein bisschen eine Wundertüte. Für mich haben sie potenziell ein gutes Tackle-Duo mit Mike McGlinchey und Joe Staley, vorausgesetzt eben McGlinchey entwickelt sich dann dementsprechend auch weiter in seiner zweiten Saison und Staley hält sein gutes Niveau. Das sind so ein bisschen die Voraussetzungen dafür. Dann gefällt mir das Tackle-Duo schon mal ziemlich gut. Die Interior-Line ist für mich dann aber eher das Problem. Also die beiden Guards sind okay, aber nicht mehr. Center war letztes Jahr, Weston Richburg war letztes Jahr echt immer wieder auch ein Problem, was in der Offense von Kyle Shanahan einfach nochmal deutlicher dann raussticht, wenn man da ein Problem hat, weil der Center einfach eine extrem wichtige Position ist in dieser Offense. Also grundsätzlich für mich war das eine Line, die so im Mittelfeld war, im Run-Blocking ein bisschen besser als in Pass-Protection, was, glaube ich, aber auch mit dem Scheme zusammenhängt. Ich sehe aber so ein klein wenig die Gefahr, dass die Interior-Line ein Problem bleiben könnte. Und das muss man sehen, das wird sich zeigen, wie sich die Spieler da auch entwickeln. Aber das ist zumindest für mich so ein bisschen was sich abzeichnet.
Ja, das denke ich auch. Es ist, also was auffällig war jetzt in den letzten 2 Jahren, in denen Kyle Shanahan bei den Niners war, dass die Guard-Position so ein bisschen, nicht zu kurz gekommen ist, aber man hatte schon das Gefühl, dass da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Mike Person oder jetzt Ben Garland, der ist auch von Atlanta jetzt gekommen. Das sind so ganz solide Guards, die Shanahan dann in seinem Scheme irgendwie hinbekommen kann. Das große Problem ist wirklich, wie du sagst, glaube ich, Weston Richburg, der ja auch einen sehr teuren Vertrag bekommen hat jetzt in der letzten Offseason und da letztes Jahr wirklich überhaupt nicht abgeliefert hat. Ich glaube, bei PFF war auch einer mit der schlecht geranktesten Center. Kann gut was sein, natürlich ja. dann auch in einer Division mit ja, Aaron Donald, den man dann zweimal zu Gast hat, einmal und einmal auch hinfahren darf, nicht optimal ist. Deswegen denke ich, dass es, wenn auch dazu Probleme kommen könnte. Und ja, wo wir bei der O-Line sind, gibt es natürlich auch noch die Leute, die dahinter ja, die Yards machen sollen, laufen sollen. Und das ist ja auch ein großes Thema bei den 49ers. Wen siehst du da derzeit vorne, wenn man das überhaupt so sagen kann? Ist ja auch ganz schwer.
Also, wenn ich raten müsste, würde ich auf Tevin Coleman tippen. Es ist natürlich erstmal ein krasses Überangebot, absolut. Jerick McKinnon zurück, Tevin Coleman da. Coleman hat natürlich einmal diese Connection zu Kyle Shanahan, die in Atlanta hat er schon unter ihm gespielt, ist eigentlich auch für mich so ziemlich der perfekte Runner für dieses Outside-Zone-Blocking-Scheme, das Kyle Shanahan spielen lässt. Dazu war er unter Shanahan seine beste und effizienteste Saison als Receiver, also auch im Passspiel sehr, sehr gut eingesetzt worden, was sowieso ja auch ein Thema ist bei Shanahan, was die Running Backs und den Fullback im Passspiel angeht. Ich finde, es kommt irgendwie jeder so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Also Breeder ist natürlich unglaublich tough, hat durch wahnsinnig viele Verletzungen gespielt, war aber auch dauernd verletzt. Und McKinnon ist für mich ein guter Receiver, der aber insgesamt einfach Fragezeichen mitbringt. Wenn ich jetzt rein im Vakuum mich entscheiden müsste zwischen McKinnon und Coleman, dann würde ich auch definitiv Coleman nehmen. Und dazu, finde ich, passt er halt perfekt in diese Offense. Deswegen wird es unterm Strich natürlich irgendwo ein Running Back bei Committee sein, in dem wir auch immer wieder mal zwei Running Backs gleichzeitig auf dem Feld sehen werden, nicht nur Running Back und Fullback. Aber wenn ich auf einen setzen müsste, beispielsweise jetzt Fantasy, ich will einen von denen draften, dann würde ich Tevin Coleman nehmen.
Ja, das ist auch so der Eindruck, der sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, jetzt auch aus den OTAs und sowas. Was aber auch, wie du schon sagst, einfach daran lag, McKinnon, glaube ich, immer noch nicht ganz fit von dem Kreuzbandriss.
Ja.
Ist ja auch immer ein bisschen was anderes, als wenn du als Running Back da jetzt die Cuts machen musst, als wenn ein Quarterback das macht. Bei Garoppolo ist das ja ein bisschen anders wahrscheinlich gewesen. Obwohl sich McKinnon ja noch vorher verletzt hatte sogar. Breeder auch immer angeschlagen. Ich glaube, jetzt hat er was im Brustmuskel oder an der Hand. Also das ist auch immer was anderes.
Ja, ja.
Und einer ist da noch, den hast du gerade auch schon indirekt angesprochen. Kyle Juszczyk natürlich noch, der Fullback. Was erwartest du dir da? Also es ist ja schon so, dass Kyle Shanahan doch ein Fan ist, ihn als Matchup-Waffe einzusetzen und auch viel Play-Action zu machen. Aber trotzdem waren die Zahlen jetzt von ihm nicht so überragend, sage ich mal, dass die diesen teuren Vertrag, den er vor 2 Jahren unterschrieben hat, rechtfertigen. Meinst du, da kann sich noch was tun oder erwartest du da, dass Shanahan sich dann noch ein bisschen ändert, weiterentwickelt oder wie siehst du die Situation?
Also für mich ist halt, bei Juszczyk ist so ein bisschen der, liegt die Krux so ein bisschen da, dass seine Production oder sein Wert nicht unbedingt in den Stats, glaube ich, kommt. Also er hat ja letztes Jahr beispielsweise unheimlich viel gespielt. Erstmal über 660 Offense-Snaps gehabt, mehr als irgendeiner der Running Backs oder Wide Receiver bei den 49ers. Klar, hat auch mit Verletzungen zu tun gehabt, aber er war schon so eine konstante Größe. Und dann muss man eben einfach sagen, die Offense, du hast eben auch schon angedeutet, die Offense hat eben oder setzt sehr, sehr viel den Fullback und zwei Running Backs jeweils, also eins von beiden jeweils ein. 21 Personnel, also zwei Running Backs oder ein Running Back, ein Fullback, war wirklich die Base-Formation der Offense. Und das ist die einzige Offense in der NFL, die das wirklich von sich sagen kann. Ansonsten sind die drei Receiver-Sets denn eigentlich so der ligaweite Standard. Also da sind die 49ers schon eine krasse Ausnahme. Und Shanahan hat das ja in Atlanta auch schon gemacht, damals mit Patrick DiMarco. Und mit Kyle Juszczyk hat er das nochmal für meinen Geschmack ein paar Stufen hochgeschraubt. Es eröffnet dir eben einfach im Passspiel Matchup-Vorteile. Also wenn wir davon reden, wie du dein Play-Action-Passspiel aufziehst, hängt ja viel damit zusammen, einmal was für eine Formation bringst du aufs Feld. Also kannst du eine Defense schon aufgrund der Formation so ein bisschen täuschen, dass sie eher einen Run-Play vermutet. Kannst du eine Defense dazu bringen, dass sie ihre Base-Defense aufs Feld schickt und eben nicht Sub-Package, nicht einen zusätzlichen Defensive-Back, sondern mit 3 Linebackern oder 4 Linebackern, was auch immer die Grundformation ist, wirklich auch aufs Feld kommt, damit du dann diese Base-Formation im Passspiel attackieren kannst. Das ist ja wirklich ein immenser Wert und wo wir auch immer wieder oder immer mehr sehen, wie das maßgeblich darüber entscheidet, ob ein Passspiel effizient ist oder nicht, ob man eben gegen Base-Defense werfen kann, ob man aus 12 Personnel, also mit 2 Titans oder 21 Personnel mit 2 Running Backs auf dem Feld werfen kann und aus 11 Personnel eben laufen kann. Also ein bisschen gegen den eigentlichen Instinkt geht. Im Run-Game bringt es natürlich auch Probleme mit sich, das muss man auch sagen. Die 49ers hatten letztes Jahr die zweitniedrigste Quote von Runs gegen eine leichte Box, also 7 oder weniger Spieler in der Tackle-Box. Da waren nur die Titans noch extremer und die sind ja wirklich ein krasses Beispiel dafür, dass sie auch gegen gegen zugestellte Boxes laufen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber für mich gehört der Fullback schon zentral dazu, auch wenn er vielleicht niemals diese krassen Receiving-Stats haben wird oder statistisch diesen krassen Einfluss haben wird, aber er bringt dir eben wahnsinnig viel darum, wenn es darum geht, eine Defense schon auch vor dem Snap zu manipulieren.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich denke auch, Kyle Juszczyk, die Stats geben es nicht so her, aber insgesamt, also man liest jetzt des Öfteren auch, ich weiß nicht, Grant Cohn, ob der dir was sagt, das ist 49ers Autor, der auch in Fankreisen hier ein bisschen kritischer gesehen wird, weil er ja doch, ich sag mal, recht steile Thesen immer vertritt, und das ist auch ein Verfechter der Juszczyk-Verpflichtung von Tag 1, und der argumentiert da eben viel, dass es die Stats nicht hergeben. Er wurde ja damals als Offensive Weapon bezeichnet, Kyle Juszczyk. Da wurde dann gesagt, ja, eure tolle Offensive Weapon, die hatte jetzt, glaube ich, 15 Runs in zwei Saisons. Aber wie du sagst, ich glaube, da kann man diesen ganzen Wert an Stats auch nicht so messen. Deswegen insgesamt denke ich, dass diese ganze Situation, was die Running Backs plus Fullbacks angeht bei den 49ers, natürlich noch zusammen mit dem ganzen Outside-Zone-Scheme und dem Play-Action-Game, was die 49ers aufziehen, sehr interessant sein wird. Ich hoffe, dass Kyle Shanahan sich da weiter was überlegt, damit das ähnlich erfolgreich bleibt. Er hat jetzt ja auch, Garoppolo kommen wir gleich noch zu, auch wahrscheinlich einen guten QB dafür. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall was ist, wo man auch dieses Jahr gespannt sein darf. Und ich hoffe einfach, natürlich als Fan der 49ers, dass es dann auch dementsprechend funktioniert. Klar. Genau, die nächste Positionsgruppe, die ja so ein bisschen, ja auch was diese ganze H-Back-Sache angeht im Backfield betrifft, da wurde dann ja auch hier und da auch mal ein Tight End eben auch aufgestellt, über die wir als nächstes reden wollen. Genau, die Tight Ends der 49ers, da gab es ja letztes Jahr, glaube ich, keine Diskussion, wer da die klare Nummer 1 war. Ich denke, wird auch diese Saison so bleiben. Das ist natürlich George Kittle. Dahinter wird es ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dünn, aber da hat man mit Garrett Celek und Caden Smith zwei, ja, durchschnittliche Tight Ends, sage ich mal. Man hat jetzt, glaube ich, noch Levine Toyolo von Detroit verpflichtet. Ja, die Frage ist natürlich, kann George Kittle ja diese Production nochmal wiederholen? Was sagst du, wie siehst du insgesamt die Situation der Tight Ends? Natürlich jetzt mit Kittle als einer der ja mittlerweile besten, glaube ich, der NFL, kann man schon sagen, auch wenn es noch nicht, ja, auch wenn er noch nicht so lange dabei ist.
Ja, also für mich ist er eigentlich der Receiving Tight End, wenn ich auf die kommende Saison schaue. Der ist einfach unglaublich stark nach dem Catch, ist gleichzeitig schon ganz solider Blocker. Kittle ist einfach wahnsinnig schnell, und in der Offense, in der er eben über das Design der Plays in den freien Raum auch häufig kommt, mit dem Ball auch häufig kommt oder da angespielt wird und dann Speed aufnehmen kann, ist das einfach wahnsinnig gefährlich. Und er war ja auch, was so Yards nach dem Catch angeht und all diese Statistiken, war er ja auch wirklich ganz, ganz klar der gefährlichste Tight End letztes Jahr. Was mir eben bei Kittle auffällt, er ist häufig wirklich auch der Mittelpunkt der Play-Designs, gerade bei Play-Action, wo man mit dem Tight End natürlich auch im Idealfall besonders gut Matchups kreieren kann. Eben beispielsweise, wenn er einen Block antäuscht und dann in seine Route geht, wenn er gegen Base-Personal spielen kann, also wenn er einen Linebacker dann zum Beispiel gegen sich hat, das ist natürlich ein massives Mismatch zugunsten von Kittle. Ich sehe ihn wirklich, also wenn ich jetzt heute raten müsste, welcher Tight End wird die meisten Receiving Yards nächste Saison haben, dann würde ich wahrscheinlich auf Kittle tippen. Das heißt, ich sehe ihn schon wirklich auch sehr, sehr weit vorne. Er ist sicher jetzt noch nicht so komplett wie ein Travis Kelce beispielsweise, aber rein als Receiver sehe ich ihn schon echt extrem gefährlich. Ich würde sogar so weit gehen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, er ist relativ klar der Nummer 1 Receiver der 49ers, also so hoch sehe ich ihn schon, und dann dahinter ist sicher jetzt nicht die, nicht das Garde, nicht die Top-Garde der NFL so, aber 12 Personnel ist halt auch nicht unbedingt ein zentrales Element von dieser Offense. Das heißt, Kittle ist halt unheimlich stark. Beispielsweise Toyolo kennt ja auch Shanahan noch aus Atlanta. Dementsprechend wird er sicher auch die Offense gut kennen und wird da reinpassen. Also da kannst du sicher auch mal mit 2 und 3 Tight End Sets hier und da mal überraschen. Shanahan hat es in Atlanta als ganz gerne mal gemacht, dass er aus 3 Tight End Sets dann vertikal eine Defense attackiert hat, weil du eben da auch das Base Personnel bekommst. Aber grundsätzlich reden wir eben von Kittle, und wir reden von, in meinen Augen, dem gefährlichsten Receiving Tight End für die kommende Saison.
Ja, das kann ich auch nur unterschreiben. Wir hoffen es natürlich auch. Ja, es wird interessant zu sehen sein, denke ich, wie die Tight Ends eingesetzt werden. Mit Caden Smith hat man jetzt noch einen ziemlich großen nicht unbedingt schnellen, aber relativ, ja, fangsicheren Tight-End geholt. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, wie das in der Red Zone aussieht. Also Kittle hat ja enorm viele Yards, aber ich sag mal im Vergleich dazu auch recht wenige Touchdowns. Ja, ich glaube, 5 waren es sogar nur. Lag auch daran, dass er, sage ich mal, so bei den Contested Catches, ja, ich will nicht sagen schlecht war, auf gar keinen Fall, aber das ist so eine Variable in seinem Spiel, die er auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern kann. Und was auch eben daran lag, dass er oft, wie du eben gesagt hattest, Mittelpunkt der Offense war, oft freigeschemt wurde und dann sehr viel Platz hatte, was zum Trainerin auch, glaube ich, alles ausgepackt, was ging. Ich meine, ich meine sogar, hätte man einen Tight End Run bekommen sogar, eben auch aus 21. Mhm. Und da war eigentlich alles dabei. Und kann man einfach nur hoffen, dass es so weitergeht. Dahinter ist es eben Durchschnitt. Ja, meistens kommt es dann auch ein bisschen mehr aufs Blocking an, was die Leute dahinter angeht. Ja. Ich denke auch, dass man da ja eigentlich ein gutes Feld hat, ein gutes Talentfeld hat, mit dem man dann da auch was anstellen kann. Jetzt finde ich auch einen ganz guten Übergang, hat man ja Jalen Hurd verpflichtet, beziehungsweise im Draft. Ja. Und da gab es dann ja auch Diskussionen, wie der eingesetzt wird. Also Thema Wide Receiver, Tight End, vielleicht sogar Running Back. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Was glaubst du, wie wird sich der einfügen?
Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Ich hatte ihn auf keinen Fall in der dritten Runde erwartet. Ich glaube, das wurde ja auch damals durchaus von einigen kritisiert, dass er so hoch gedraftet wurde. Für mich deutet bisher viel darauf hin, dass er wirklich auch als so eine flexible Matchup-Waffe eingesetzt werden soll. Also im College hat er ja erst Running Back, dann Wide Receiver gespielt und ich vermute, dass wir ihn in irgendeiner Art Hybridrolle, wie genau das dann aussieht, vielleicht wird es irgendwas sein, was wir letztes Jahr manchmal mit Cordarrelle Patterson gesehen haben, also nicht als Running Back jetzt so klassisch aus der I-Formation, aber so ein bisschen so ein Zwischending, dass es sowas in der Art wird, aber ich bin ehrlicherweise auch sehr gespannt und kann es mir noch nicht so hundertprozentig vorstellen und sowieso dann auch die andere Frage natürlich, wie viel er überhaupt in seiner Rookie-Saison spielen wird.
Ja, das denke ich auch, ist ein großes Fragezeichen, was ihn angeht. Der hat jetzt, glaube ich, auch die ersten Trainings sogar aussetzen müssen. Bin ich auch wirklich gespannt. Ich muss auch ehrlich sagen, dritte Runde fand ich für so eine Matchup-Waffe tatsächlich auch ein bisschen früh. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Mhm. Insgesamt denke ich, hatte Shannon auch angekündigt, dass er auch vielleicht sogar mal als Running Back eingesetzt wird. Und ich bin aber auch der Meinung, oder beziehungsweise ich wünsche es ihm, dass er auch so ein bisschen eine feste Position findet. Weil ich meine, es ist nicht so einfach, glaube ich, als Rookie da reinzukommen und dann eben keine feste Position zu haben. Ich fände es nicht schlimm.
Ja. Und gerade Running Back sind sie ja eigentlich total tief. Genau, ja. Also eigentlich brauchst du ihn da ja nicht normalerweise.
Genau. Deswegen hoffe ich für ihn, dass er da, welche Position auch immer, dass er sich da ein bisschen einspielen kann, weil sonst denke ich, könnte es schwer werden, dass man dann da in 2 Jahren sitzt bzw. steht und sagt, ich weiß gar nicht, was für eine Position der eigentlich ist. Und man weiß ja auch nicht, ob Shanahan noch ewig Coach ist, dann hat man ihn auf dem Rooster und weiß nicht genau, wie man ihn einsetzen soll. Hat man ja auch schon oft genug erlebt, solche Experimente. Ich weiß nicht, Trevon Austin sage ich jetzt mal einfach, das ist zwar ein anderer Spielertyp, aber mir ging es ja ähnlich. Ja. Deswegen bin ich da auch ein bisschen skeptisch, aber mal gucken, was das Trainingscamp erstmal zeigt in der Preseason und dann wird man weitersehen. Ja, die restlichen Wide Receiver der 49ers, da gibt es ja noch ein paar Namen, die in der letzten Saison, beziehungsweise in der Saison davor auf sich aufmerksam gemacht haben. Dante Pettis zum Beispiel, Trent Taylor ist natürlich auch noch da und natürlich auch Marquise Goodwin, der jetzt letztens erst diese 40-Yard-Dash-Competition gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie siehst du insgesamt den Receiving Core oder ich sag mal, gibt's da irgendwen, von dem du dir viel erhoffst, vielleicht auch Fantasy-mäßig, wenn wir da ein bisschen in die Richtung gehen wollen?
Also eigentlich sehe ich ihn sehr interessant, auf jeden Fall. Ich hatte mir letztes Jahr wirklich, hatte ich so ein bisschen Marquise Goodwin als einen Breakout-Spieler auf dem Zettel. Jetzt natürlich mit Verletzungen und dem Garoppolo-Ausfall ist die letzte Saison so ein bisschen, zumindest zum Teil, ein Muster ohne Wert. Also zuerst mal heißt natürlich, wenn wir sagen, die Base-Formation ist 21 Personnel, dass du de facto nur 2 Starting-Wide-Receiver hast, eben nicht 3 wie die allermeisten anderen Teams. Und mein Eindruck bisher war, dass es durchaus sein könnte, dass diese beiden Receiver Dante Pettis und Deebo Samuel werden könnten im Laufe der Saison. Also die beiden hohen Picks dann der letzten Jahre mit eben Goodwin so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, 2B-Option. Also der wird natürlich auch gelegentlich in 2 Receiver-Sets dann immer noch auf dem Feld stehen, aber mehr so eine Rolle als eben vertikale Waffe und Trent Taylor dann als die Slot-Option bei 3 Receiver-Sets. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel im Fluss sein. Das wird sich sehr viel das wird sich auch sehr Matchup-abhängig dann verändern, von Woche zu Woche vielleicht auch. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir am Saisonende da sitzen und sagen, wenn wir jetzt 2 die zwei Starting-Receiver der 49ers nennen müssen, dann ist es, dann sind es Dante Pettis und Deebo Samuel. Und die beiden mag ich eigentlich auch ganz gerne als Kombination, finde ich auch. Ich finde, die ergänzen sich ganz gut. Pettis, klar, letztes Jahr erstmal Verletzungsprobleme gehabt, hat der, ich glaube, die ersten zwei Drittel der Saison quasi war kein wirklicher Faktor. Aber dann letztes Saisondrittel echt beeindruckend. Einfach ein schneller, explosiver Spieler, der finde ich auch, was so Details wie eben Fußarbeit und auch vor allem Route Running angeht, wirklich gut aussieht. Ich bin bei ihm extrem auf die Entwicklung gespannt, weil ich finde, er hat Anlagen, ein wirklich guter, auch Nummer 1 Receiver zu werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er das konstant abrufen kann. Und Deebo Samuel hat mich auf Tape im College ein bisschen an Steve Smith erinnert, einfach von seiner Spielweise her, so ein bisschen kleinerer, physischer Receiver, sehr, sehr aggressiv, sehr gute Körperkontrolle, ist auch echt gut nach dem Catch, war ja auch ein richtig gefährlicher Returner im College, aber er ist jetzt für mich eher kein Outside-Receiver, zumindest kein Ex-Receiver, aber du kannst halt mit ihm auch aus dem Slot heraus alles machen, also auch vertikal angreifen.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt auf jeden Fall genug Matchup-Waffen, was die Receiver angeht.
Ja.
Einen habe ich hier noch stehen, Jordan Matthews. Glaubst du, der könnte? Mhm. Also ich glaube es, also ich bin der Meinung, bei ihm geht es sogar schon fast darum, aufs Roster zu kommen überhaupt erstmal. Ob er dann viel Einsatzzeiten hat, ist dann natürlich die nächste Frage. Ich denke, wenn er es drauf schafft, dann wird man auch eine gewisse Rolle für ihn gefunden haben. Wie siehst du so die Lage von
ihm? Yes. Ist ein bisschen die Frage, wie viel Wide Receiver sie mitnehmen, ne? Also wenn wir von dem das tiefe Running Back Core sehen und dann wissen, dass sie einen Fullback auch noch mitnehmen werden zusätzlich dazu. Du hast ja eigentlich für meinen Geschmack mit Deebo Samuel, Dante Pettis, Jalen Hurd, Marquise Goodwin und Trent Taylor hast du ja eigentlich fünf Wide Receiver, die wirklich gesetzt sind. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, nehmen sie 6 mit? Nehmen sie vielleicht sogar nur 5 mit? Nehmen sie 7 mit? So, 7 kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn 6 werden, dann sehe ich schon eine ganz gute Chance für Matthews. Es ist aber für mich, also Matthews ist kein schlechter Spieler, aber ich glaube, dass der Weg eher sein wird, eben jetzt auf die jungen Receiver, die man in den letzten 2 Jahren gedraftet hat, zu setzen.
Ja, denke ich auch. Bin gespannt. Also gibt es ja noch so ein, zwei Namen. Richie James, glaube ich, hat letztes Jahr noch einen schönen Return-Touchdown. Kendrick Bourne, das sind so die Namen, glaube ich, gegen die er sich dann durchsetzen muss. Das Problem ist eben, dass er nicht so vielseitig ist wie andere Receiver, wie Samuel zum Beispiel. Gut, der wird als Zweitrunden-Pick sowieso nicht nichts mit dem Rooster-Cut zu tun haben, oder aber auch ein Richie James, der auch eben diese Return-Qualitäten mit sich bringt. Da muss man gucken. Es wäre natürlich auch nochmal eine andere Matchup-Waffe, so als Big-Slot-Receiver, denke ich, würde er dann, wenn eingesetzt werden, wird, glaube ich, eine der interessanteren Stories sein, wie der sich machen wird. Ich denke, es wäre auch nicht schlecht, wenn so ein bisschen Veteran-Hilfe auch da wäre, noch im Receiving Core.
Weiß man, also gerade die jungen, gerade Rookie-Receiver ist immer so ein bisschen Risiko,
ja, klar. Ich glaube, also sonst wäre Goodwin, glaube ich, der älteste Receiver, der für mich jetzt aber auch nicht so ein Leader-Typ ist, sondern eher so ein Spaßvogel. Muss man gucken. Ich denke, da wird sich schon was herauskristallisieren. Auf jeden Fall eine interessante Situation. Und ja, dann ist noch eine Position offen, wo es eigentlich nicht so viel zu diskutieren gibt. Ich fange trotzdem mal in der unteren Riege in Anführungsstrichen an. Da gibt es ja, denke ich jetzt auch im Camp, so ein kleines Battle zwischen Nick Mullens und CJ Beathard, die jetzt ja beide in den letzten 2 Jahren zu ein bisschen mehr Einsatzzeiten gekommen sind, als es geplant war, denke ich mal, von Teamseite aus. Da ist jetzt die Frage natürlich groß, wer wird sich da durchsetzen, denn ich denke, mit 3 Quarterbacks werden die 49ers nicht in die Saison gehen. Wie ist da dein Eindruck so bislang? Was denkst du, wie die 49ers sich da entscheiden werden, in welche Richtung sie gehen werden? Oder wovon es abhängt vielleicht sogar noch? Oder ob sie sich entschieden haben?
Ja. Also für mich ist ehrlicherweise relativ klar Mullens die bessere Option. Mich hat es auch ein bisschen überrascht, als die 49ers CJ Beathard gedraftet haben, der ja wohl angeblich auch ein klarer Wunschkandidat von Shannon war. Für mich passt Mullens eigentlich sehr, sehr gut in diese Offense auch rein. Und das hat man letztes Jahr, fand ich, auch gesehen, gerade was eben die Umsetzung von Play-Action angeht. Und da war er ja auch wirklich effizient und auch besser als Beathard. Es ist natürlich als Außenstehender schwer zu sagen, da sollte es keinen Zweikampf geben. Aber für mich, Stand heute, sehe ich Mullens als die klar bessere Option insgesamt.
Ja, das ist so die weite Meinung, die eigentlich da auch vertreten wird. Es ist eben die Frage, ob das jetzt von den 49ers bewusst eng gehalten wird, ja, dieser Zweikampf, dass da bewusst die Snaps wurden jetzt geteilt in den OTAs und es wurde bewusst gesagt, dass die gleich auf sind. Man weiß nicht, was sie wirklich planen. Es wäre halt eben Pick Nummer 2 der von Kyle Shanahan aufgegeben werden müsste quasi. Und der zweite war ja Joe Williams, der ja dann auch recht schnell Geschichte gewesen ist. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man sich das dann eingestehen möchte. Weil ich sag mal, so ein Dritt- und ein Viertrunden-Pick, die beide als Wunschspieler des Trainers galten, die dann beide nach 2 Jahren eben nicht mehr im Team sind, könnte auch ein bisschen falsch rüberkommen. Man muss es sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar die Preseason da ein bisschen mitentscheiden wird. Aber insgesamt denke ich auch, dass man da perspektivisch gesehen auch mit Nick Mullens gehen sollte.
Ja, vielleicht. Also ich meine, man weiß nie, was passiert. Aber vielleicht wird ja Mullens sogar einer, den man irgendwie traden kann. Das weiß man ja auch
wenn man
nicht.
Darüber spricht, klar. Da wird dann, denke ich, auch nach den bisherigen Leistungen wird man da für Mullens, glaube ich, einen größeren Markt haben als für Bethard. Aber auch da muss ich sagen, ich fand Bethard in den Spielen, muss ich wirklich sagen, hat er mir nicht gut gefallen, aber also ich denke, so die Statur ist da, ist er recht, nicht mobil, aber er ist, also robust ist er auf jeden Fall und er wirkt auch trotzdem, hatte auch 3 oder 4 Rushing Touchdowns, wo er dann mal selber gegangen ist. Er ist nicht der schnellste gewesen, aber das hat er dann doch ganz gut gelöst. Ich hätte eben gedacht, dass wenn es ein Coach hinkriegt, dass es dann Shanahan ist. Ich will nicht ausschließen, dass wenn er dann irgendwann möglicherweise die Franchise wechselt, dass er da dann irgendwo zumindest ein ganz solider Backup wird. Aber das wird sich auch dann zeigen, denke ich. Ich glaube, wenn man jetzt 2 QBs nehmen sollte, die ja jetzt die 49ers, den 49ers weiterhelfen, denke ich, sind es auch Mullens und Garoppolo. Genau, und wo wir bei Garoppolo sind, wollen wir dann auch noch mal ein bisschen über die Nummer 1 der 49ers, was die QB-Position angeht, sprechen. Ja, das war ja letzte Saison nicht so wirklich das, was man sich erwartet hat nach dem großen Hype, dass danach 3 Spielen eben diese, wirklich schlimme Knieverletzung, es war wirklich nicht das, was man sich erhofft hat, dann eingetreten ist. So der Worst Case war das ja quasi sogar. Einfach die ganz plumpe Frage, was erwartest du von Garoppolo oder was denkst du, was er zeigen wird, jetzt nachdem er wieder da ist?
Ja, das ist natürlich die Million-Dollar-Frage. Also was man sagen muss, das Scheme von Shanahan kreiert einfach offene Receiver und zwar in einem höheren Maße als so ziemlich jede andere Offense der NFL. Viel via Play-Action, aber auch einfache Pässe, sage ich jetzt mal, vor allem in dieser Mid-Range, so diese 10 bis 15 Yards ungefähr von der Line of Scrimmage entfernt. Die 49ers, die 5 Spieler letztes Jahr mit den meisten Targets, hatten im Schnitt ligaweit die zweithöchste Separation beim Catch, was natürlich auch vor allem für das Scheme spricht und dafür, dass die Play-Designs funktionieren. Und was da echt interessant war, letztes Jahr, Mullens und Bethard haben diese offenen Fenster dann auch gerne angenommen. Garoppolo dagegen hatte in diesen ersten 3 Spielen, die er gespielt hat, und klar, das ist eine kleine Sample-Size, aber in diesen 3 Spielen hat er eine absurd hohe Quote von Pässen in enge Fenster, also Tight-Window-Pässe gehabt, was mir eben so ein bisschen sagt, dass er vielleicht auch ein klein wenig zu viel machen wollte. Er hat auch viel, viel mehr vertikal gespielt als Bethard und Mullens, was ja auch so ein bisschen in diese Kategorie passt. Also im Endeffekt, glaube ich, müssen wir ehrlich sagen, dass wir nicht wissen, was wir von ihm erwarten können. Aber was wir wissen, ist, dass er eigentlich als Passer super in diese Offense reinpasst. Also ist ein sehr, sehr guter On-the-Move-Passer. Also wenn wir von diesen Rollout-Play-Action-Designs sprechen, er hat einen sehr, sehr schnellen Release, was in der Offense unheimlich wichtig ist, weil bei Shanahan, das haben wir über die letzten Jahre auch immer wieder gesehen, auch schon in Atlanta, dass der Quarterback den Ball im Vergleich zu anderen Offenses ein bisschen länger halten muss, damit dann eben die Spieler so offen sind und dadurch aber auch viele Hits einsteckt. Das heißt, du musst den Ball oft loswerden, direkt bevor ein Verteidiger bei dir ist, im Vergleich zu anderen Offenses. Und da ist Garoppolo mit seinem Release einfach unheimlich gut drin. Und ich glaube, das war auch ein Problem, was Bethard einfach hatte, dass er diesen Release halt nicht hat. Für mich passt Garoppolo immer noch unheimlich gut, wie gesagt, in diese Offense rein. Und wenn er das abrufen kann, was er kann und vielleicht so ein bisschen wieder ein, zwei Schrauben zurückdreht und eben nicht versucht, zu viel zu machen, sondern erstmal einfach nur innerhalb der Struktur der Offense spielt, dann glaube ich, wird das auch wieder der Quarterback sein, den man sich letztes Jahr so ein bisschen erhofft hatte aus 49ers Sicht.
Ja, ist interessant, dass du es ansprichst. Also die ersten 3 Spiele waren ja auch, ich glaube, das erste war gegen Minnesota. Es sah auch wirklich anders aus als die Saison davor. Also es wäre wirklich ein bisschen übermotiviert gewesen, als wollte er das ja eben mehr machen, als es eigentlich nötig war. Hat dann diese engen Fenster gesucht, wo man aber auch sagen muss, dass die Vikings das auch ganz gut, die hatten eine lange genug klar, Zeit, das zu analysieren auf Tape. Eben diese Midrange-Würfe, 15, 20 Yards über die Mitte zu Goodwin, zu Taylor, die waren eben dann dicht und er hat es trotzdem versucht, da reinzuwerfen, obwohl möglicherweise ja andere Optionen besser gewesen wären. Im nächsten Spiel hat das dann ein bisschen zurückgeschraubt gegen Detroit, da hat er, glaube ich, dann 6 oder 7 Sacks eingesteckt, weil er eben ja ein bisschen zu lange gewartet hat, ja, sich nicht mehr getraut hat, diese Fenster anzuwerfen. Ja, und im nächsten Spiel ist er dann eben selber mal gegangen und wie das ausgegangen ist, wissen wir dann ja auch.
ja, es passt alles zusammen so. Es passt alles eigentlich in dieses Bild, so zu viel machen wollen und dann eben diese Nuancen so ein klein wenig überdrehen und das reicht dann halt schon in der NFL. Und Mullins hat halt unheimlich sicher gespielt einfach, ne? Also der war ja, der ganz, ganz wenig nur vertikal überhaupt gespielt, sehr, sehr eben auf Sicherheit bedacht und deswegen sah es dann bei ihm häufig so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, effizienter vielleicht aus. So ein bisschen der richtige Weg ist wahrscheinlich, die Mitte zu finden zwischen dem, was Mullins letztes Jahr gemacht hat und dem, was Garoppolo in den ersten 3 Spielen versucht hat zu machen.
Ja, das wird wirklich interessant zu sehen sein, wie das umgesetzt wird. Wichtig ist natürlich erstmal, dass er fit bleibt, dass das Knie hält. Aber ich denke, dass mittlerweile, also ein Kreuzbandriss ist natürlich nichts Schönes, aber ich denke, das ist so eine der Verletzungen, die so mit am weitesten erforscht ist, was angeht, wann man dann auch wieder spielen kann und wie man da auch spielen kann. Mhm. Verheilt ja auch mittlerweile ganz gut. Ich meine, bei Kreuzbandrissen gibt es ja genug positive Beispiele, dass es dann danach auch wieder geklappt hat. Deswegen denke ich auch, ist schwer zu prognostizieren, wie das jetzt ausgehen wird, aber insgesamt, der Fit passt auf jeden Fall bei Garoppolo und der Rest liegt natürlich jetzt an ihm und auch am Coaching. Und ich denke, da wird sich das schon irgendwie ausspielen. Ja.
Aber hast du auch den Eindruck, so ein bisschen, vielleicht so als Frage zum Abschluss, weil es mich auch interessiert, dass die Luft schon so ein bisschen heiß ist, ne? Also das ist so mein Eindruck von außen jetzt, wenn ich auf die 49ers schaue, dass jetzt schon so ein bisschen dieses Jahr muss dann irgendwie auch was Zählbares dabei rumkommen, sage ich jetzt mal. Gerade eben auch, was die Offense angeht. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Garoppolo bleibt fit und es funktioniert halt nicht, dann könnte es schon so ein bisschen ungemütlich werden, oder? Das ist so zumindest mein Eindruck
im Moment. Ja, absolut. Ich wollte es gerade auch noch kurz ansprechen. Insgesamt, was so die Erwartungen sind, was du glaubst, wie sich das ausspielen wird. Aber du hast es ja gerade schon mit der Frage angerissen eigentlich, beziehungsweise auch angesprochen. Ich stimme dazu, definitiv. Also es ist natürlich, man hat jetzt so kleine Sample Size immer nur von Garoppolo. Einmal man hat das Gute gesehen Ende 2017, man hat so ein bisschen das Schlechte gesehen. Und es ist eben auch so, die Zeit, ja, also eine NFL-Saison, dann wieder das lange Warten. Ja, und deswegen, es sind, glaube ich, nicht nur die Fans, die jetzt auch was erwarten. Ich denke auch, das Management steht langsam unter Druck. Man hat jetzt für Shanahan wirklich fast alle Waffen zusammen, die er braucht. Und das haben wir auch gerade gut runteranalysiert, finde ich. Und dass, wenn es jetzt eben nicht funktioniert mit Garoppolo, dass dann auch wirklich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wer dann in Frage gestellt wird, ob es dann Shanahan ist, ob es dann John Lynch ist oder ob man dann erst noch an anderen Drehschrauben arbeitet, ob es möglicherweise die Defense ist, die man dann ausgemacht hat, weil es nicht funktioniert, dass dann die Offense irgendwie zu wenig Zeit hatte. Schwer zu sagen. Also insgesamt, denke ich, ist der Druck auf dem Kessel auf jeden Fall deutlich höher geworden. Ist auf jeden Fall jetzt was kommen. Ich finde jetzt Schedule nicht super einfach dafür, aber man muss einfach sehen können, dass da jetzt eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Ich denke, wenn man dann irgendwann wirklich so weit ist und drüber nachdenkt, Garoppolo rauszunehmen, weil es einfach nicht funktioniert, dann denke ich, ist das Experiment auch gescheitert, glaube ich, kann man so sagen. Und das wäre natürlich wirklich der absolute Worst Case, denn dann steht man natürlich wieder fast komplett am Anfang. Aber natürlich, klar, da muss man auch drüber nachdenken. Es ist nicht auszuschließen. Auch nicht auszuschließen ist, dass er sich wieder verletzt. Ich glaube, bei den Patriots war es ja auch so, dass er 2 Spiele gemacht hat, sich dann auch verletzt hat. Ja. Das sind alles so Dinge, da denkt man natürlich nicht gerne drüber nach, klar. Aber man muss es eben im Hinterkopf behalten. Und ich denke, dann könnte es für einige Personen ungemütlich werden. Ja,
es ist auch mein Gefühl. Also Shanahan glaube ich noch nicht. Der ist für mich so ein bisschen aus diesem Trio, der am sichersten ist, denke ich. Und ich finde auch, was er letztes Jahr mit der Offense gemacht hat, wo ihm ja echt viele, viele wichtige Säulen dann letztlich gefehlt haben, das war schon aller Ehren wert. Aber ja, wie du sagst, also Lynch ist dann ein Kandidat und wenn es jetzt wirklich richtig schlecht läuft, dann wird sicher auch über Quarterback gesprochen werden.
Ja, es ist immer auch spannend dann zu sehen, ne? Also, dass dann der Druck eher auf den General Manager ist, der dann auch, wir hatten es ja eben kurz angesprochen, eben, dass es dann eben Vincent Bethard ist, der jetzt gecuttet wird tatsächlich, und ein Joe Williams zum Beispiel, das sind halt eigentlich handgepickte Spieler gewesen vom Trainer, dass es dann doch der General Manager ist, der so ein bisschen direkt in der Kritik steht, muss man abwarten. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das ausspielen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht, weil die haben ja 6 Jahresverträge bekommen, dass sie vielleicht sogar noch ein Jahr kriegen. Aber ehrlich gesagt, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Wir hoffen einfach, dass es vernünftig läuft. Und ich denke, mit der Offense, mit dem Personal, was da ist, sind die Vorzeichen auf jeden Fall optimal. Gut, dann sind wir, was das für heute angeht, eigentlich auch schon so gut wie durch. Ich freue mich, dass es geklappt hat. War sehr schön, dass du hier zu Gast warst.
Sehr gerne.
Ich weiß nicht, willst du noch irgendwie was sagen? Keine Ahnung. Dein Buch ist jetzt ja auch draußen und sowas.
Genau, neues Buch ist jetzt gerade noch im Druck quasi. Das kommt im November raus, genau. Das wird so ein bisschen mehr, also wer das noch von früher kennt, ich hatte früher auf Spox noch mehr diese Legendenserien und gewissermaßen wird das so eine sehr, sehr ausgeprägte Version davon. Und natürlich auch mit einigen 49ers-Spielern, klar. Also die größten Spieler aller Zeiten so ein bisschen beleuchtet, deren Geschichte und wie deren Werdegang war und das wird Mitte November, glaube ich, rauskommen.
Okay, alles klar, ja. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich. Ich weiß nicht, unseren Podcast gerne abonnieren, bewerten, liken, hören, wo auch immer, wie auch immer. Das war's dann an dieser Stelle von uns und wir hören uns dann in circa 2 Wochen, denke ich, wieder. Da geht's dann um die Defense. Schöne Woche noch und haltet jetzt aus. Ciao.
Jo, ciao.
It's an empire, not a nation.